NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit diesen Beiträgen in den kommenden 25 Minuten. Auch Teilzeitheiligkeit hilft weiter. Ein Gespräch mit dem Journalisten Franz Alt über den Klimawandel und den ökologischen Jesus. Hoffen auf den Familiennachzug nach Deutschland. Syrische Flüchtlinge im Libanon. Außerdem falsche Priester für ein Ave Maria, Christen in Japan. Und Totenschädel und Torhammer nicht nur in Wacken, die Heavy-Metal-Gemeinde und ihre Rituale. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. Seit Monaten kaum Regen, Temperaturen weit über 30 Grad. Manche sprechen von einer Höllenhitze. Zeigt dieser Sommer, was uns mit dem Klimawandel demnächst noch alles blüht? Oder können wir einfach nur das schöne warme Wetter genießen? Einer, der sich seit Jahrzehnten, auch aus christlichem Blickwinkel, mit dem Klimawandel beschäftigt, ist Franz Alt. 20 Jahre lang moderierte er das ARD-Politikmagazin Report, eckte mit seinen Positionen zur Friedens- und Umweltpolitik oft an, schrieb zahlreiche Bücher und engagiert sich noch immer, vor allem für den Einsatz der Solarenergie. Franz Alt, der gerade 80 Jahre alt geworden ist, setzt sich für eine andere Klimapolitik ein und begründet sein Engagement mit seinem christlichen Glauben. Damit liegt er zum Teil auf der Linie von Papst Franziskus, der sich vor 3 Jahren in seiner Enzyklika Laudato Si für einen aktiven Umwelt- und Klimaschutz ausgesprochen hat. Ich habe Franz Alt gefragt, ob das Engagement von Papst Franziskus für ihn Anlass zur Hoffnung ist.
Ja, das ist sicherlich das wichtigste Dokument zum Thema Klimawandel und Sozialfragen in den letzten Jahren gewesen, was da der Papst Franziskus veröffentlicht hat. Das hat auch geholfen. Also nicht nur, dass jetzt in Deutschland 2000 Kirchen Solaranlagen auf ihren Dächern haben. Übrigens auch der Vatikan hat auf seiner Besucherhalle, auf der Audienzhalle schon durch den Vorgängerpapst eine große Solaranlage anbringen lassen, sondern man merkt das auch. Ich werde immer mehr eingeladen von katholischen Gemeinden zu Vorträgen über die ökologischen Fragen, über die sozialökologischen Fragen, über Laudato Si. Also ein Umdenken ist auch an der Basis spürbar. Es ist von oben angestoßen worden.
Soweit sieht es in der katholischen Kirche aus. Wie sieht das bei den Protestanten aus? Haben Sie da auch das Gefühl, da bewegt sich viel?
Also rein zahlenmäßig sind die evangelischen Kirchen, was die Solardächer angeht, noch leicht vor den katholischen Kirchen in Deutschland. Also unter den 2000 Kirchen sind etwas mehr evangelische als katholische. Also ich merke das im gesamten christlichen Spektrum, dass da ein Umdenken vorhanden ist. Und auch ein Umhandeln, darauf kommt es ja an.
Ja, es geht ja auch nicht nur um Solarenergie auf den Dächern, es geht ja um die Landwirtschaft, da gibt es ja auch einen Einfluss der Kirchen. Es geht insgesamt um ein Bewusstsein vielleicht auch für eine andere Ernährung. Das spielt ja alles in die Umweltpolitik rein. Sind Sie da zufrieden mit dem, was von den Kirchen kommt?
Also insgesamt ist ein deutscher Mensch ja noch viel zu viel Fleisch. Und Fleisch ist natürlich eine ziemliche Katastrophe für die Umwelt und für die gesamte Klimapolitik. Wenn ich mich vegetarisch ernähre oder wenn ich weniger Fleisch esse, leiste ich einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Das muss man sich immer wieder klar machen. Das ganze Neue Testament ist voll großartiger ökologischer Bilder. Und zum Glück für die Menschheit hat ja Jesus eher ökologisch argumentiert und kaum theologisch. Der Mann hat ja kein einziges Semester Theologie studiert. Für Jesus war die Schöpfung seines Vaters die große Offenbarung, sozusagen der große Gottesbeweis. Deshalb müssten für uns Christen Klimaschutz und Umweltschutz einen viel höheren Stellenwert haben, als sie es in der Tat haben. Das wäre Jesusgemäß. Deshalb habe ich vor vielen Jahren schon das Buch geschrieben, der ökologische Jesus. Das ganze Neue Testament ist voll großartiger ökologischer Bilder, die heute in dieser schwierigen ökologischen Situation wirkliche Hilfeleistung sein könnten für die gesamte Gesellschaft.
Herr Alt, Sie hatten es gerade schon erwähnt, diesen Begriff ökologischer Jesus. Kritiker halten Ihnen ja vor, Sie würden Jesus instrumentalisieren für Ihre Botschaften. Jesus könne man nicht nur jetzt auf ökologisch festlegen.
Das ist richtig. Jesus war nicht nur ein Ökologe, aber ein großer Gottsucher. Da gebe ich den Kritikern völlig recht. Ansonsten ist es Quatsch zu sagen, man könne Jesus nicht für die heutigen Probleme einsetzen. Ja, warum berufen wir uns dann überhaupt auf ihn? Was heißt denn Nachfolge? Nachfolge ist doch nicht etwas für den Apostel gewesen. Nachfolge heißt auch im Jahr 2018 Jesus als Vorbild nehmen in ökologischen Fragen, in sozialen Fragen. Mit seiner Bergpredigt, selig sind die, die Flüchtlingen helfen, würde Jesus heute sagen. Natürlich gilt das für den gesamten Lebensbereich, für den gesamten Wirtschaftsbereich, für den gesamten Politikbereich. Wenn das keine aktuellen Themen sind, dann sollten wir in der Tat Jesus vergessen.
Heißt denn Nachfolge Jesu für Sie dann auch konkret zum Beispiel, dass man als Christ Vegetarier sein muss, dass man zum Beispiel aufs Autofahren verzichten sollte?
Also diese Fragen stellen sich zumindest. Ich bin ja auch nur 80% Vegetarier. Ich glaube, Jesus würde heute schon sagen, also Teilzeitheiligkeit ist schon eine große Hilfe für die großen Probleme unserer Zeit.
Ja, halt, wenn wir nochmal auf die Umweltpolitik zurückkommen. Es gibt ja eine große Lücke zwischen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass der Klimawandel immer dramatischere Formen annehmen wird, und den gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, die den Analysen doch weit hinterherhinken. Verzweifeln Sie da nicht manchmal?
Verzweifeln hilft ja niemand. Auch Jesus ist nicht verzweifelt. Auch in schwierigsten Situationen ist er seinen Weg gegangen. Verzweifeln hilft niemand. Deshalb muss man immer auf Lösungen achten. Deshalb heißt mein letztes Buch ja Lust auf Zukunft, weil ich Lust habe, an den Lösungen mich zu beteiligen. Und das würde auch Jesus heute empfehlen. Jeder kann einen Beitrag leisten zum Thema Klimaschutz. Also übers Essen haben wir schon gesprochen. Weniger Autofahren, vielleicht mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Jeder verbraucht Energie. Jeder kann überlegen, ob er Ökostrom bezieht, anstatt den herkömmlichen Kohle- und Atomstrom. Die Politik hinkt hintenher, gerade die deutsche Politik. Verbal ist die Politik ja weit vorne. Verbal ist sie für Klimaschutz, verbal ist sie für Umweltschutz. Aber faktisch passiert eben zu wenig. Da muss vieles mehr passieren, als heute passiert. Und daran muss jeder Christ und jede Christin mitarbeiten, wenn sie ihren Glauben halbwegs ernst nimmt.
Der Journalist und Autor Franz Alt über den ökologischen Jesus und notwendige Schritte gegen den Klimawandel. Seit Mittwoch dürfen monatlich 1000 Familienangehörige von sogenannten Subsidiär-Schutzsuchenden nach Deutschland kommen. Darauf hatte sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag geeinigt. Subsidiären Schutz können Asylsuchende erhalten, wenn ihnen in ihrem Herkunftsland ein persönlicher Schaden droht, wie Folter oder sogar die Todesstrafe. Das gilt vor allem für Geflüchtete aus Syrien und dem Irak. Doch viele rechtliche Voraussetzungen des Familiennachzugs sind unklar und politisch umstritten. Derweil leben im Libanon mehr als 1 Million Geflüchtete. Jeder vierte ist im Zedernstaat ein Flüchtling. Viele von ihnen hoffen, nach Deutschland kommen zu können, wie Anne Almeling berichtet.
Fauzia freut sich über den spontanen Besuch. Die zierliche Frau mit dem bunten Kopftuch tritt aus der Haustür und deutet auf ein Sofa, das im Vorgarten steht. Es ist ihr Wohnzimmer, ein schmaler Streifen Beton direkt an der Straße, umgeben von Kräutern und üppigen Topfpflanzen. Mitten in Beirut, zwischen einem Parkplatz und einem großen Schuppen, der sich an einer Hauswand festzuhalten scheint. Hier wohnt Fauzia mit ihren 3 Kindern und mit Mohammed, ihrem Mann.
Unser Haus in Syrien ist komplett zerstört. Es wurde von einer Rakete getroffen. Davon ist nichts mehr übrig. Es war ein großes Haus, 4 Zimmer, mit Fenstern und Türen, Ventilator und Kühlschrank. Jetzt leben wir in einer Wellblechhütte. Ich habe keine Arbeit. Wir haben bei den Behörden ein Papier unterschrieben, dass wir im Libanon nicht arbeiten. Aber wie soll ich unser Essen und die Medikamente bezahlen? Wie soll ich meine Kinder ernähren? Wie sollen wir leben? Wir sind zu 5, aber im Libanon dürfen wir nicht arbeiten.
Mohammed und seine Frau halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Vom Flüchtlingshilfswerk UNHCR bekommen sie seit gut 1 Jahr keine Unterstützung mehr. Aber Freunde und Verwandte in der Nachbarschaft sorgen dafür, dass die Familie aus Homs wenigstens genug zu essen hat. Ein paar Meter weiter, in einer der wichtigsten Einkaufsstraßen in Beirut, haben in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Läden aufgemacht. Hier gibt es Süßigkeiten aus Syrien. In einem der neuen Geschäfte arbeitet Saha aus Damaskus. ganz legal, denn er hat eine Arbeitserlaubnis. Vor 5 Jahren ist Saher mit seiner Familie nach Beirut geflohen. Mittlerweile hat er seine Frau und seine 3 Kinder zurück in die Heimat geschickt.
Ich gehe auf jeden Fall zurück. Dass ich hier in Beirut bin, liegt daran, dass es in Syrien kaum Arbeit gibt. Aber wenn ich genug Geld verdient habe, werde ich zurückgehen und dort ein eigenes Geschäft aufmachen, in meinem Dorf.
Strom, Wasser, das funktioniere dort längst wieder. Auch die Schule seiner Kinder, und die sei günstiger als im teuren Beirut. Eine, die nicht zurück will, ist Basha. Die sorgfältig gekleidete Mitvierzigerin stammt aus Aleppo. Sie ist vor dem Krieg nach Beirut geflohen, zusammen mit ihrer Familie.
Um ehrlich zu sein, unsere Situation hier ist sehr schwierig. Wir werden oft beleidigt oder diskriminiert. Mein Sohn ist schon häufiger auf der Straße geschlagen worden. Es gibt keine Arbeit, meine Kinder gehen nicht zur Schule. Nichts ermutigt uns, hier zu bleiben.
Bashas Mann und ihre Tochter leben seit 2 Jahren in Deutschland. Das ist auch Bashas Ziel. Seit über einem Jahr wartet sie auf ein Visum. Bis heute habe sich die Botschaft nicht gemeldet, sagt Basha. Deshalb habe sie sich wieder eingereiht in die lange Schlange vor der Auslandsvertretung, um nachzufragen, was aus dem Antrag geworden sei. Nach Aleppo könne sie nicht zurück, sagt Basha, und im Libanon hätten sie und viele andere Flüchtlinge aus Syrien keine Zukunft.
Vielleicht liegt das daran, dass wir so viele sind. Der Libanon ist ein sehr kleines Land. Die Libanesen können gar nicht so viele Leute aufnehmen. Vielleicht ist das der Grund, warum der Druck auf uns so groß ist.
Schon vor Monaten haben sich die Politiker im Libanon darauf geeinigt, die Flüchtlinge aus Syrien nach und nach zurückzuschicken. Einige Tausend haben sich in den vergangenen Wochen auf den Weg in ihre Heimat gemacht. Doch viele Syrer zögern, zurückzugehen. Auch Mohammed und seine Familie.
Die Lage in Syrien hat sich deutlich verbessert. Aber zurückkehren? Mein Haus ist komplett zerstört, nichts ist mehr übrig. Wo soll ich denn hingehen in Syrien?
Anne Almeling über syrische Flüchtlinge, die im Libanon auf eine bessere Zukunft hoffen. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Die katholische Kirche hat in ihrer Lehre die Todesstrafe offiziell ausgeschlossen. In einer vom Vatikan veröffentlichten Änderung des Katechismus heißt es, die Todesstrafe sei unzulässig, weil sie gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstoße. Die Kirche setzt sich daher mit Entschiedenheit für die Abschaffung der Todesstrafe in der ganzen Welt ein. In der bislang gültigen Fassung hieß es dagegen, die Kirche schließe die Todesstrafe nicht aus, wenn dies der einzige Weg wäre, Menschen vor einem gewalttätigen Aggressor zu schützen. Papst Franziskus hat den Rücktritt des australischen Erzbischofs Philip Edward Wilson angenommen. Der 67-jährige Erzbischof von Adelaide war Anfang Juli von der australischen Justiz wegen Vertuschung von sexuellem Missbrauch zu 12-monatigem Hausarrest verurteilt worden. Der Papst unterstellte das Erzbistum Adelaide daraufhin einem apostolischen Administrator. Das Gericht hatte Wilson für schuldig befunden, in den 70er Jahren als Priester den Missbrauch an Jungen durch einen anderen Priester nicht bei der Polizei gemeldet zu haben. Wilson ist der höchstrangige Kleriker, der bislang in Australien wegen Vertuschung von Missbrauchsfällen in der Kirche verurteilt wurde. Die Diakonie in Niedersachsen drängt zum Schulanfang auf mehr staatliche Unterstützung für Familien mit wenig Geld. Für Kinder von Hartz-IV-Beziehern seien die 100 Euro aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht ausreichend, sagte Diakonie-Referentin Heike Krause. Diese Summe passe überhaupt nicht zur Realität, die sich in den Klassen abbilde. Die Diakonie fördert an mehreren Orten in Niedersachsen Projekte, die Kinder aus einkommensschwachen Familien unter anderem mit Schulmaterialien unterstützen. Nach einer Studie des Sozialwissenschaftlichen Institutes der Evangelischen Kirche in Deutschland aus dem Jahr 2015 liegen die tatsächlichen Kosten für den Schulbedarf bei durchschnittlich 153 Euro im Jahr. 53 Euro mehr als den Eltern aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Verfügung stehen. Besonders hohe Kosten entstehen im Einschulungsjahr mit mehr als 300 Euro. Die Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch und Amnesty International sehen mit Sorge eine mögliche Aberkennung der indischen Staatsbürgerschaft von 4 Millionen Muslimen in Assam und ihre drohende Ausbürgerung nach Bangladesch. Der indische Bundesstaat Assam wird von der hindu-nationalistischen Partei BJP regiert, die auch die Zentralregierung in Neu-Delhi stellt. Die Hindu-Nationalisten streben ein Indien nur für Hindus an. Muslime und Christen gelten hingegen als sogenannte Fremdkörper und Eindringlinge. Den 4 Millionen Muslimen in Assam drohe nun Abschiebung oder Unterbringung in Lagern und damit ein ähnliches Schicksal wie den Rohingya in Myanmar, so die Menschenrechtler. Auch in Myanmar gelten die Angehörigen der muslimischen Minderheit als staatenlose illegale Einwanderer aus Bangladesch. Im Herbst 2017 hatte die Armee von Myanmar gewaltsam rund 700.000 Rohingya nach Bangladesch vertrieben.
Soweit die Meldungen. Eigentlich spielt das Christentum in Japan keine große Rolle. Im 16. Jahrhundert exportierten katholische Jesuiten und im 19. Jahrhundert evangelische US-Amerikaner den christlichen Glauben nach Japan. Heute bekennt sich aber lediglich rund 1% der Japaner zum Christentum. Auch wenn der kulturelle Einfluss manchmal sehr groß ist, wie Jürgen Hanefeld berichtet.
Alles passt. Festlich gekleidete Gäste füllen die gotische Kirche. Ein schneeweißes Brautpaar schreitet zum Altar. Tränen kullern vor Rührung. Es muss eine Hochzeit sein. Aber wir sind in Japan. Das heißt, dies ist keine Hochzeit, dies ist die Inszenierung einer Hochzeit. Weder die Kirche ist echt, noch der Pfarrer. Arndt Kessel hat den lukrativen Job bis vor kurzem noch ausgeübt.
Meine Zeremonie war immer 12 Minuten lang, also von Tür auf bis Tür zu. Und da musste halt alles drin sein, mit dem Ringaustausch und dem Hochzeitskuss und dem Brautschleier hoch und, was da halt so alles drin sein muss. Und danach ist dann draußen noch ein bisschen so mit Blumen, also Flower Shower und so. Und das war eigentlich immer sehr nett.
Arndt Kessel bezeichnet sich als Zeremonienmeister in Diensten einer Hochzeitsfirma. Aber für die Kundschaft ist es natürlich schöner, wenn sie den Ausländer am Altar für eine Art Priester halten. Deswegen hat sich der aus der Kirche ausgetretene Protestant eigens ordinieren lassen. Ganz einfach, sagt er, per Mail an irgendeine amerikanische Kirche. Für $20 bekommst du die Urkunde zugeschickt. Japans Hochzeitsindustrie setzt pro Jahr 20 Milliarden Euro um. Tausende von Hochzeitskapellen sind aus dem Boden geschossen, oft als Appendix von Luxushotels in Städten oder am Strand. Architektonischer Kitsch, mit oder ohne Kreuz, aber ungeweiht. Arndt Kessel sagt:
Ich glaube, für viele ist es einfach nur dieses Event. Einmal so schön in Weiß heiraten, um als kleine Prinzessin dazustehen. Und es ist natürlich auch sehr schön. Wir haben das immer mit sehr viel Freude und eigentlich auch immer mit dem Hintergedanken gemacht, dass sie vielleicht etwas von diesem christlichen Gedanken mitbekommen.
Mit Christentum hat das streng genommen nichts zu tun. Aber mit Toleranz. Und die ist in Japan, gerade in Glaubensdingen, erstaunlich groß. Der Leitsatz, geboren als Shinto, gestorben als Buddhist, gilt noch immer für die allermeisten Menschen hier. Zwischendurch ein Ausflug ins Christentum, der wird geduldet, wie das brillant besetzte Kruzifix als modisches Accessoire. Religion spielt keine Rolle, bestätigt auch Pater Heinz Hamm. Der 77-jährige Jesuit lebt und lehrt seit 40 Jahren in Japan. Geht es nur noch um das Foto?
Das Foto ist natürlich leider in unserer modernen Welt das Wichtigste. Damit das Foto sehr schön wird, muss man sich schön anziehen und das ganze Ambiente muss stimmen.
Die kleine Minderheit der wirklichen Christen hat es schwer in Japan. Es gibt sie zwar schon seit bald 500 Jahren, aber durchgesetzt hat sie sich nie. Trotzdem bleibt Pater Hamm ein Optimist.
Glauben Sie doch daran, dass die in dem Moment, wenn sie das Versprechen vollziehen, dass da in diesen Menschen was geschieht. Da bin ich unbelehrbar.
Ein Beitrag von Jürgen Hanefeld. Mehr dazu können Sie heute Nachmittag um 5:05 in der Reportage auf NDR Info erfahren. Der Titel: Falsche, Verborgene und Aufrechte. Christen in Japan. In der vergangenen Nacht haben die letzten Bands auf dem alljährlichen Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken die Bühne verlassen. Heute machen sich die rund 75.000 Fans auf den Weg nach Hause. 3 Tage lang spielten mehr als 150 Bands auf den Kuhweiden 75 Kilometer nördlich von Hamburg. Wacken ist das Mekka der weltweiten Metal-Gemeinde. Doch nicht nur in Wacken, fast immer wenn Heavy-Metal-Bands auftreten, dann werden eigenwillige Rituale und manchmal quasi religiöse Handlungen zelebriert. Mechthild Klein hat mit Musik- und Religionswissenschaftlern über die Besonderheiten der Heavy-Metal-Kultur gesprochen.
Die Stimmung ist gut. Metalheads erkennen sich an ihrem Kleidercode. Schwarze Bandshirts, Kutte mit Totenschädel-Emblemen oder religiösen Symbolen wie dem Pentagramm oder dem Torhammer. Doch Macho-Allüren und Gewaltinszenierungen auf der Bühne verstehen viele Besucher als pure Ironie. Heavy Metal ist eine Populärkultur, die mit Provokationen spielt.
Es ist meistens tatsächlich nicht so ernst gemeint, wie es klingt. Es gehört zu dieser Provokation, die dazu dient, sich abzugrenzen und damit die eigene Zugehörigkeit erst zu schaffen,
sagt die Religionswissenschaftlerin Anna-Katharina Höpflinger von der Universität München. Sie forscht über die Metal-Kultur und macht zahlreiche quasi-religiöse Rituale und Gesten aus. Die Metal-Gemeinde hat sogar ein eigenes Begrüßungsritual, den Hörnergruß. Von der Faust werden Zeige und kleiner Finger abgespreizt. Im Norden nennt man das auch Pommesgabel.
Im Heavy Metal ist es eine affirmative Gestik für quasi Satan, so als Symbol für eine gehörnte Kreatur. Oder man könnte sagen, es ist auch eine Abwehrgestik, weil es sich vielleicht doch mehr um eine Art Spiel handelt als um totalen Ernst.
Auf Metal-Konzerten pflegt man einen eigenwilligen Tanzstil, das sogenannte Violent Dancing. Mitten im Konzert vor der Bühne entstehen Freiflächen, sogenannte Moshpits, in denen man wild tanzt und sich anrempelt. Das Ganze ist aber nicht regellos. Wer hinfällt, dem wird auch wieder aufgeholfen. Und wer übertreibt mit der Gewalt, der fliegt raus.
Was immer wieder vorkommt im Heavy Metal ist die sogenannte Albumtaufe. Das ist tatsächlich ein Ritual, wo diese Taufe vom Mensch auf den Gegenstand übertragen wird. Also es wird dann das neue Album auch richtig materiell getauft. Zum Beispiel, indem man Blut über es gießt oder irgendetwas damit macht.
Was von Außenstehenden oft nicht verstanden wird, sind die martialischen Inszenierungen auf der Bühne. Es gäbe eine ästhetische Vorliebe für Gewaltinszenierungen, so wie andere Leute eben Horrorfilme mögen, sagt der Siegener Musikwissenschaftler Florian Heesch.
Metal ist dann ja auch aufgefächert in eine ganze Vielzahl von Subgenres. Dann gibt es aber gerade, wenn es um Mythologie geht oder speziell um nordische Mythologie geht, das spielt eine große Rolle, eher in Genres wie Black Metal oder eben Pagan Metal, also praktisch übersetzt mit heidnischem Metal, der sich konkret gerade in den Inhalten auf mythische Themen oder vorchristliche Religionen bezieht.
Im Pagan oder auch Power Metal konzentrieren sich die Bands bei den nordischen Göttern meist nur auf die kriegerische Seite. Wie zum Beispiel die US-Band Manowar.
Sicherlich werden die Götterfiguren, wie sie jetzt so in mittelalterlichen Quellen überliefert werden, die werden natürlich transformiert, wenn sie in die Metal-Kultur gelangen. Aber man kann schon jetzt so insgesamt sagen, oder bleiben wir mal bei Manowar, dass es so bestimmte Tendenzen gibt. Also da wird eben bei Thor das Kriegerische sehr hervorgehoben.
Religiöse Symbole gäbe es durchaus im Metal, aber die Metal-Kultur selbst sei keine Religion, sagt die Religionswissenschaftlerin Anna-Katharina Höpflinger. Das umgedrehte Kreuz, mit dem sich Metaller gerne abgrenzen und provozieren wollen, sei ein Teil der Inszenierung. Der ganze Männlichkeitskult werde auch ironisch aufs Korn genommen.
Mechthild Klein über die Rituale der Heavy-Metal-Gemeinde. Soweit Blickpunkt Diesseits mit Beiträgen und Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.